Am Anfang eine Frage an alle. Wer ist denn schon mal mit einem großen Schiff gefahren? Ein paar sind schüchtern. Da weiß ich nämlich, die sind schon mal gefahren und haben sich nicht gemeldet. Aber mit so einem richtig schönen großen Schiff, vielleicht mit so einem zum Beispiel, mit dem muss man fahren, wenn man nach Schweden möchte, ohne jetzt eine Straße zu benutzen zum Beispiel. Oder vielleicht ist schon mal jemand mit so einem ganz freundlichen Schiff mitgefahren. Da fährt man eben einfach so, vielleicht ohne ein besonderes Ziel, nur so, dass man vielleicht auf dem Wasser ist. Oder, das kennt ihr vielleicht auch, mit dem sind wir alle schon mal gefahren. Waldemar Grab lässt grüßen. Wir waren schon mal so symbolisch mit an Bord. Oder vielleicht das ist ein bisschen kleiner, aber das ist in der näheren Umgebung. Auf der Talsperre Griebstein. Ja, Schiff fahren, Boot fahren, ist eigentlich was Schönes. Deswegen haben wir das als Jugend, als wir im letzten Herbst zusammen weg waren, ein Wochenende, haben wir das auch gemacht. Da haben wir uns so ein paar kleine Boote gemietet, Schlauchboote, und waren auf der Neiße unterwegs, dem Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen. Und wer wollte, konnte seine Schwimmweste anziehen. Nur ist der Fluss nicht ganz so reißend, nicht ganz so groß. An den meisten Stellen kann man auch den Grund sehen. Manchmal fehlte dann sogar das Wasser zwischen Grund und Boot. Da musste man ein bisschen schieben. Und man hat aber immer das Ufer im Blick. Und man weiß, wenn doch mal das Boot umkippt, erstens kann das nicht untergehen, weil da ganz viel Luft drin ist. Und zweitens, man kommt schon irgendwie wieder ans Ufer. Wir waren ja auch viele Leute, die da hätten behilflich sein können. Aber ich finde es eigentlich bedenklich, wenn man weiß, man ist mit dem Schiff irgendwo mitten auf dem Wasser. Und man sieht sich um und man sieht kein Land. Und man weiß genau, wenn jetzt irgendwas mit dem Schiff ist, dann schaffe ich es alleine aus eigener Kraft mit Schwimmen nicht ans Ufer. Da ist es gut zu wissen, wenn man weiß, wo die Rettungsweste liegt, oder wenn man weiß, für mich ist auf jeden Fall auch ein Platz im Rettungsboot frei. Vielleicht habt ihr es auch schon mal selbst erlebt, dass ihr eine Aufgabe gestellt bekommen habt, eine vermeintlich sehr leichte Aufgabe, nicht vielleicht ans Ufer zu schwimmen, aus 50 Meter Entfernung, sondern was anderes, und dann durch irgendwelche widrigen Umstände wird auf einmal diese vermeintlich leichte Aufgabe doch zu einem großen Problem. Ich habe mal ein Beispiel bei uns aus der Arbeit. Wenn ich Autos repariere, da gibt es manchmal so kleine Schrauben, an die kommt man ganz schlecht dran. Die sind, wir vermuten, manchmal mit Absicht so eingebaut, dass man da ganz schlecht rankommt. Zumindest mit dem normalen Werkzeug nicht. Und da gibt es Spezialwerkzeug, das ist ganz besonders gebogen und geformt und das ist nur für diese eine kleine Schraube hergestellt. Wenn man das Werkzeug nicht hat, dann bedarf es einem größeren Aufwand, um die kleine Schraube auszubauen. Wenn das Werkzeug da ist, geht das ruckzuck. Aber wenn das fehlt, stellt mich das vor ein größeres Problem. Als wir mit der Jugend das Wochenende weg waren, haben wir auch in der Bibel von Menschen gelesen, die ein Problem bekommen haben bei einer vermeintlich leichten Aufgabe, die ihnen gestellt wurde. Und das wollen wir uns jetzt zusammen lesen. Das steht in Matthäus 14, ab dem Vers 22. Da geht es um eine Gruppe von Männern, den Jüngern, die bekamen die leichte Aufgabe, mit einem Schiff, was seetüchtig war, über einen See zu fahren. Matthäus 14, Vers 22. Und zugleich nötigte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not, in den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Zwei Situationen, vielleicht so wie auf den Bildern hier vorn. Auf einmal ein starker Sturm, dem das Schiff nicht standhalten kann. Und im nächsten Moment, man könnte fast sagen, gespenstische Ruhe. Die Jünger hatten wahrlich schwerere Aufgaben bekommen. Erst kurz vorher. Sie sollten 5000 Leute satt machen. Das ging dann auch irgendwie durch ein Wunder. Und jetzt mit dem Schiff über den See fahren, vielleicht so 20 Kilometer. Die wussten, was sie taten. Sie fuhren nicht das erste Mal mit dem Boot. Die kannten die Gegend. Es war auch kein Problem für sie, das ganze Unternehmen nachts durchzuführen. Weiß nicht, ob es da ein Feuer oder ein Leuchtturm wird es vielleicht noch nicht gegeben haben, aber die Sterne haben vielleicht, konnten sie vielleicht sehen. Und da wussten sie auch, wo sie langfahren mussten. Und dann doch eine unvorhersehbare Notlage oder zumindest eine Gefahr, die sie kannten, wurde auf einmal zur Wirklichkeit. Ein plötzlicher Sturm. Und ausgerechnet jetzt, ist Jesus nicht da. Vielleicht hätten sie weniger Angst gehabt, wenn Jesus da gewesen wäre, denn einige Zeit vorher waren sie schon mal in der gleichen Situation. Sie saßen in einem Boot, Jesus war da, und nachdem sie ihn geweckt hatten, hat er sie gerettet, indem er den Wind, den Sturm und die Wellen in ihre Schranken gewiesen hatte und den Sturm und die See beruhigt hatte. Aber jetzt, gerade jetzt, ist er nicht da. Vielleicht kommt uns das bekannt vor. Gerade heute brauchen wir doch schönes Wetter. Und gerade heute regnet es. Diese Sache, die wir schon monatelang vielleicht vorbereitet haben, und gerade jetzt, und es fällt ins Wasser. Oder gerade jetzt, vor dieser Reise, wichtige Reise, werde ich krank. Jesus ist nicht da. Wusste denn Jesus nicht vorher schon, dass der Sturm kommt? Warum schickt er seine Jünger vorsätzlich in diese lebensgefährliche Situation? Wir haben über genau die Frage vor kurzem schon nachgedacht. Warum? Die Warum-Frage. Warum handelt Gott gerade so? Nun, wir können in dieser Begebenheit heute leicht sagen, ja, die Jünger sollten etwas lernen. Sie sollten Vertrauen lernen. Jesus wollte sie retten und damit sein Vertrauen zeigen, dass er sie nicht allein lässt, auch im größten Sturm nicht. Und ihnen vielleicht zeigen, wie Gemeinschaft mit Jesus verändert. Denn in der Geschichte, als sie kurz vorher mit dem Boot, mit Jesus zusammen auf dem See waren und Jesus rettet sie, was war die Reaktion der Jünger? Ihr könnt das nachlesen in Matthäus 8, Vers 23 bis 27 steht das. Als Jesus den Sturm stillt, dann fragen sie, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wasser gehorchen? Und hier die gleiche Situation. Jesus rettet, Jesus ist mächtiger als die Naturgewalten. Und hier steht, sie warfen sich nieder und sagen, es ist wahr, du bist Gottes Sohn. Sie haben gelernt, aus einer Frage wird eine Antwort, wird eine Erkenntnis, wird Glaube. Das heißt, Leben und Erfahrungen mit Jesus verändern Menschen. Und ich glaube, so manchen hat so eine Erfahrung in seinem Leben oder ein Sturm verändert hin zum Glauben an Jesus. Kennen wir solche Stürme? Ich glaube, wir müssen nicht im Ruderboot irgendwo auf der Ostsee, auf der stürmischen Ostsee sitzen, um das zu erleben. Da gibt es plötzliche tückische Krankheit oder einen Unfall, trotz allem Gebet, aller Vorsicht, aller Absicherung. Da gibt's Arbeitslosigkeit, obwohl vielleicht die finanzielle Lage gerade besonders angespannt ist. Oder Überlastung und Druck durch zu viel Arbeit, Streit in der Familie oder in der Gemeinde, unerfüllte Wünsche, persönlicher Misserfolg, Einsamkeit. Bist du betroffen von einer dieser Sache oder vielleicht sogar von mehreren? Was meinst du? Warum schickt Jesus Menschen, die er liebt, in diese Stürme oder Bedrängnisse oder Traurigkeiten? Vielleicht ebenso wie die Jünger, um zu lernen? Zu lernen, zu vertrauen, dass Jesus hilft, weil wir das im Nachhinein erkennen. Oft ist es so, dass man Situationen erst versteht oder bewerten kann, wenn man in den Rückspiegel seines Lebens sieht und weiß, ich war an der Stelle nicht allein. Jesus war da und Jesus hat geholfen. Oder, dass wir lernen, abzugeben, wenn alles Menschenmögliche getan ist. Oder dass uns neu bewusst wird, dass wir nicht auf dieser Welt zu Hause sind und das Leben hier einmal zu Ende ist. Oder dass wir lernen, demütig zu werden, weil wir nichts in der Hand haben. Oder dass wir Jesus erkennen, dass er Wunder tut. Wir denken ja manchmal, es wäre doch einfacher und leichter, Menschen an den Glauben zu Gott zu bringen, wenn sie sehen, dass es Christen gut geht, dass sie in jeder Lage Hilfe bekommen, dass jeder Streit zu schlichten ist, dass jede Ehe wieder gesund wird, dass jede Krankheit vergeht, dass immer genug finanzielle Möglichkeiten bereitstehen. Aber was wäre das für ein Glauben? Wäre es nicht eher ein egoistisches Geschäft, was Menschen mit Gott schließen, die dann sagen, gut, dann glaube ich an Gott, dann habe ich keine Probleme, mir geht's gut und für mich ist gesorgt? Kommen Menschen nicht vielmehr dadurch zum wirklichen Glauben, dass sie an anderen sehen, dass sie vielleicht an uns sehen, wie wir mit Not in unserem Leben umgehen? Vielleicht, wenn man im Krankenhaus ist und man kann von seinem Verhalten ja auch da ein Stück Zeugnis sein, dass man Ruhe hat vor einer schweren Operation vielleicht oder bei einer schweren Krankheit, dass man in Zukunftsfragen, die sich unsere Freunde oder Kollegen stellen, dass man sagt, ich hab da Vertrauen und ich muss mich da nicht verrückt machen. Dass man vergeben kann, trotz erlebtem Unrecht. Und dass dann jemand sagt, Mensch, da ist was dran, das möchte ich auch. Und an diesem Glauben, das ist was Besonderes. In der Zeit, wo die Jünger auf dem See unterwegs sind, lesen wir, dass Jesus auf einen Berg steigt, dort allein ist und betet. Und ich habe mich gefragt, warum tut das Jesus hier genau an dieser Stelle? Und schade, dass nicht dasteht, was Jesus betet. Könnten wir uns das vielleicht vorstellen? Also bittet er jetzt vielleicht Gott um den Sturm oder um das Wunder, auf dem Wasser zu gehen oder den Sturm zu beenden? Vielleicht betet Jesus aber auch für diese Erkenntnis, die die Jünger gleich aussprechen werden, wenn Jesus im Boot ist und der Sturm und die Wellen sich plötzlich gelegt haben. Es ist wahr, du bist Gottes Sohn. Vielleicht betet Jesus genau dafür, dass der Glaube an ihn errettet. Jesus als den zu erkennen, der er wirklich ist, ist keine menschliche Leistung, dass man von einem Wunder oder von dem, was passiert, Jesus, ich sag mal jetzt logisch, begreift. Es ist keine Leistung hoher Intelligenz oder Logik. Gott selbst offenbart es durch den Heiligen Geist. Deshalb ist es wichtig, dass auch wir beten, dass Menschen in unserem Umfeld zum Glauben kommen. Dass wir für die Menschen beten. Dagegen können sie nichts tun. Sie können vielleicht die Schriften, die wir ihnen geben, oder Traktate, die können sie wegwerfen oder zerreißen. Sie können Einladungen abschlagen. Sie können Gespräche über den Glauben ablehnen. Aber sie können nichts dagegen tun, dass wir für sie beten. Und mir ist im Nachhinein aufgefallen, wir beten ja manchmal für Bibelwochen, evangelistische Einsätze. Und auch für mich wurde zu einer Bibelwoche gebetet, haben Menschen gebetet, dass ich Jesus erkenne und an Jesus glaube. Gespenster gibt es nicht, sagte meine Mutter zu mir, als wir früher in der DDR in Karl-Marx-Stadt auf dem Rummelplatz waren und mal Reitschule oder Kettenkarussell oder Ringe werfen oder was man da so macht. Und manchmal stand dort eine Geisterbahn mit. Gespenster gibt's nicht. Es hat sich jemand ausgedacht und Kindern damit Angst zu machen oder Erwachsenen irgendeinen Jux. Umso erstaunlicher fand ich es, als ich dann später in der Bibel las, genau an dieser Stelle, dass die Jünger an Gespenster glaubten. Und dass es keine Erfindung der Neuzeit ist. Was soll das auch sein? So eine Gestalt, die übers Wasser kommt, ohne Schiff und vielleicht gar nicht so genau zu erkennen ist in der Dunkelheit der Nacht. Das geht doch nicht. Das kann doch kein Mensch sein. Unerklärlich. Und alles, was unerklärlich ist, das macht Angst. In dem Fall muss das ein Gespenst sein. Wasser hat ja viele besondere Eigenschaften. Und es gibt Dinge, die man mit Wasser machen kann, die sehr verwunderlich sind. Und drei davon wollen wir uns jetzt mal ansehen. Und das wird der Joshua mal vorführen.
Genau, ich habe euch mal hier was mitgebracht. Das sind zwei Pfeile. Und wer von euch kann mir mal sagen, in welche Richtung die zeigen? Genau, die zeigen zur Tür hin. Jetzt werdet ihr gleich was Erstaunliches sehen. Von denen, die hier gerade sitzen, in welche Richtung zeigen die Pfeile denn jetzt? Genau, die zeigen jetzt in die andere Richtung, zum Fluchtweg. Und Wasser hat noch andere besondere Eigenschaften. Achtung, jetzt gibt's gleich einen Knall. Was ist mit der Kerze passiert? Hat's jemand gesehen?
Ja.
Genau, die ist ausgegangen. Jetzt ist ein Luftballon, da ist was drin, es war Wasser. Mal schauen, was da jetzt passiert. Genau, da passiert überhaupt nichts. Hier habe ich jetzt ein Glas mit Wasser gefüllt und tue da eine Postkarte drauf und das werde ich jetzt umdrehen und mal schauen, ob dann das Wasser rausläuft. Okay, das waren jetzt die drei Experimente mit Wasser.
Vielen Dank für die Vorführung. Wir müssen uns jetzt aber nicht vor Josua verneigen, sondern die Sachen, die sind relativ leicht zu erklären, obwohl immer was anderes passiert, als wir vielleicht erwartet hätten. Aber wer das ganz genau wissen will, der geht dann im Anschluss mal zum Joachim heim. Da kann das nämlich viel besser erklären und vor allen Dingen auch richtig besser als ich. Dankeschön. Dinge, die nicht erklärbar sind, machen Angst. Wenn man aber eine logische Erklärung, die man dann nachvollziehen kann, bekommt, dann ist die Sache gut. Dann kann ich mir das vorstellen und dann verliere ich die Angst davor. Und ich glaube, deswegen versucht der Mensch auch alle Sachen, die er nicht versteht, zu erklären. Entweder man legt sich eine Theorie zurecht und das ist die Erklärung. Und für die Sachen, wo es nicht mal eine Theorie dafür gibt, die werden einfach geleugnet und sagt, dann mache ich die Augen zu und dann gibt's das nicht und dann stimmt das nicht und dann ist das nie passiert. Aber auf dem Wasser gehen in flüssiger Form ist unerklärlich und deswegen wird auch das geleugnet. Und weil die Jünger sich das nicht erklären konnten, hatten sie Angst und die Gestalt auf dem Wasser musste etwas Unnatürliches sein. Sie hatten Angst und schrien vor Furcht. Wie würdest du reagieren, wenn im Dunkeln plötzlich eine Gestalt angeschwebt kommt? Würdest du sofort denken, Matthäus 14, alles klar, das ist Jesus? Oder würde uns erstmal nicht das Herz in die Hose rutschen und wir würden Angst Zustände bekommen und schreien und würden uns furchtbar erschrecken. Die Jünger sind überrascht. Und ich glaube, das wären wir auch. Mit so einem Eingreifen haben sie überhaupt nicht gerechnet. Das kannten sie nicht. Das konnten sie sich nicht erklären. Vielleicht waren sie auch zu sehr damit beschäftigt, die Situation selbst in den Griff zu bekommen, sich festzuhalten oder das Wasser aus dem Boot zu schöpfen, das Segel einzuholen. Die Konzentration auf die eigenen Möglichkeiten und Kräfte nehmen oft den Blick für die Hilfe und die Rettung von anderer Seite her. Auf Arbeit ist es auch manchmal so, man versucht erst unter allen Umständen eine Arbeit selbst zu schaffen. Und erst wenn man merkt, man braucht vier Hände, vier Arme, da besinnt man sich, dass in der Werkstatt noch andere sind und fragt mal jemand, ob er 5 Minuten Zeit hat und mit anpackt. Erst wenn die eigenen Kräfte nicht reichen. Wenn nichts mehr geht, fällt Gott uns doch oft erst ein. Ja, die Jünger versuchten mit eigener Kraft und Erfahrung der Seefahrt das Ufer zu erreichen, um nicht im Sturm unterzugehen. Rechnen wir immer mit dem plötzlichen und unvorstellbaren Eingreifen Gottes und seinen grenzenlosen Möglichkeiten in den Stürmen unseres Lebens? Wurdest du schon mal von Gott überrascht, so wie die Jünger hier, dass in einer ausweglosen Situation du eine Lösung erlebt hast, an die du nicht im Traum gedacht hast? Ich bin zum Beispiel immer überwältigt, wenn man Berichte hört, wie trotz finanziellen Notlagen, das ist manchmal erschreckend, wenn Missionare oder so das zum Beispiel erzählen, dass sie genau zum richtigen Zeitpunkt, zur richtigen Minute manchmal genau die Mittel da haben, die sie brauchen. Nicht mehr und nicht weniger. Genau das, was gerade nötig ist. Und wenn du sowas erlebt hast, warum warst du überrascht? Ich glaube, weil Gott oft anders in Erscheinung tritt, als wir uns das gewünscht, erhofft oder erwartet haben. Man könnte sagen, Gott ist unberechenbar. Und ich wünsche uns, dass wir solche Erfahrungen haben und machen und die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes erleben, um im Glauben und im Vertrauen zu wachsen. Und wenn du sowas hast, dann schreib dir sowas auf, vielleicht in ein kleines Buch. Du kannst es immer wieder nachlesen, vergiss es nicht und kannst immer wieder staunen, wie Gott geholfen hat. Und so ein Vertrauen hatte einer im Boot, von dem haben wir auch gelesen, dem Petrus. Der wollte es wissen. Das ist jetzt eine Stelle, wo oft gesagt wird, hier kommt die ganze Menschlichkeit oder das typische Menschen zum Vorschein und wird offenbar die ganze Schwäche, der Zweifel, die Angst, der Kleinglaube, die Selbstüberschätzung. Aber eigentlich ist uns doch Petrus hier ein Vorbild. Petrus macht drei Sachen. Petrus wagt. Was ist, wenn es nicht Jesus ist? Wenn diese Gestalt gelogen hat? Petrus glaubt. Aber wer sollte sonst auf dem Wasser gehen können, wenn nicht Jesus? Und Petrus vertraut, wenn es Jesus ist und er sagt zu mir, komm, dann ist es möglich, denn Jesus wird mir helfen und macht sich selbst nicht unglaubwürdig. Was bewegt also Petrus dazu, aus dem Boot zu steigen? Nüchtern betrachtet könnten wir jetzt sagen, ja, eigentlich könnte es ja egal sein. Wenn Jesus im Boot bleibt und das Boot sinkt, geht er unter. Wenn er aussteigt und sinkt, geht er auch unter. Was hat er zu verlieren? Petrus bekommt die Aufforderung von Jesus, sich nicht zu fürchten. Aber ist das denn ein Grund, sich nicht zu fürchten? Sagt man Kindern nicht, wenn man sie ins Bett bringt und das Licht ausmacht, du brauchst keine Angst zu haben, ich bin gleich nebenan und dir passiert nichts? Haben deswegen die Kinder vielleicht weniger Angst? Oder haben sie doch Angst im Dunkeln, weil es eben dunkel ist? Kann man das einfach so wegsprechen? Petrus ist überzeugt, dass es Jesus ist. Und er hat noch was. Er hat ein Vorbild. Jesus, der auf dem Wasser geht. Vielleicht hätte sich Petrus anders entschieden, wenn Jesus mit einem Ruderboot gekommen wäre und wäre nebenher gefahren. Und Petrus hat die Aufforderung und die Erlaubnis von Jesus. Jesus macht sich selbst nicht unglaubwürdig. Er sagt nicht, komm, und dann geht es nicht. Und Petrus hat schon gelernt, weil er erlebt hat. Er hat es selbst erlebt, dass Jesus gesagt hat, werf die Netze aus. Und Jesus hat sich nicht unglaubwürdig gemacht. Petrus hat die Netze ausgeworfen und hat viel gefangen. Er vertraut durch Erlebtes. Sind wir bereit, aus dem sicheren Boot zu steigen und zu Jesus zu kommen, jeden Tag neu, in allen Situationen, auch in solchen wie hier links? Was bewegt uns, bei Jesus zu sein und ihm nachzufolgen und ihm zu vertrauen? Wir haben die Aufforderung, uns ebenso nicht zu fürchten vor den Dingen, die uns im Leben passieren können, die unerklärlich sind. Wir haben Vorbilder im Glaubensweg. Wir haben die Aufforderung dazu. Jesus macht sich selbst nicht unglaubwürdig, auch heute nicht, auch bei uns nicht. Wenn er sagt, er ist da und hilft uns, dann ist das auch heute noch so. Und haben wir nicht gelernt, weil wir selbst erlebt haben, dass seine Zusagen wahr sind, wenn wir zurücksehen? Was hindert uns, aus dem Boot zu steigen, um vielleicht auch neue Wege zu gehen? Manchmal fragt man sich vielleicht, ist jetzt dieser Schritt wirklich dran, dieser Vertrauensschritt, gerade in dieser stürmischen Situation? Sollte ich nicht erst warten, bis sich die Wellen gelegt haben? Ist es wirklich Jesus, der da ruft, jetzt das zu tun? Oder ist es vielleicht ein Gespenst? Ist es Gottes Wille oder nur mein Gespenst? Ist nicht das Risiko zu diesem Schritt gerade jetzt unkalkulierbar? Was könnte alles passieren? In einem Zitat heißt es, von allen Sorgen, die ich mir machte, sind die meisten nicht eingetroffen. Und das können wir vielleicht aus unserem Leben selbst sagen, dass das so ist. Petrus ging das Wagnis ein, aus dem Boot zu steigen. Obwohl Petrus seine Angst nicht ablegen konnte, sie kam wieder, als er den Sturm sah. Und er hatte wieder Angst und Zweifel. Was mache ich hier eigentlich? Ich gehe auf dem Wasser, das geht doch nicht. Das ist unrealistisch. Und er besinnt sich auf seine Fähigkeiten. Das Zeugnis fällt dementsprechend bei Petrus unbefriedigend aus. Nötig Kleinglaube, Zweifler. Aber Jesus rettet, Jesus trägt. Und Manfred Siebald hätte vielleicht das Lied, was wir auch im Liederbuch haben, in dieser Situation anders gedichtet und hätte gesagt, wie tief kann ich sinken, wenn alles versinkt, wenn Brücken und Stützen verschwinden? Nie tiefer als in Gottes Hand, nie länger als in seine Nähe. Und ich wünsche dir und uns, dass du weißt, egal in welchem Sturm des Lebens du dich befindest, dass Jesus dich nicht sinken lässt, dass er seine Hand ausgestreckt hat und du sie greifen kannst und festhältst. Nach dem größten Sturm du nicht allein bist. Nicht wer Wunder erlebt, glaubt, sondern wer glaubt, erlebt Wunder. Amen. Wir wollen jetzt noch ein Jugendlied hören, was genau diese Text auch zum Inhalt hat. Wenn die Meere toben, Stürme wehen, werd ich mit dir übers Wasser gehen. Ihr kommt bitte vor.